Heute bei «Apropos» eine Pause vom Krieg. Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Hafenstadt Mariupol sind vom Krieg besonders heftig betroffen gewesen. Eine von ihnen ist Alona Mordig.
Ich war dort mit meinem Mann. Sie haben uns sehr stark beschossen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, vom Himmel, vom Meer aus, von überall her. Wir dachten nicht, dass wir das überleben würden.
Sie hat wochenlang in einem Bunker ausharren, während ihre Heimatstadt bombardiert worden ist und ist in russische Gefangenschaft gekommen.
Wir waren sehr viele. Wir bekamen eine Zelle für 6 Personen, aber wir waren 28 Personen. Sehr, sehr viele. Ja, in einer Zelle. Wir haben auf dem Boden geschlafen.
Und jetzt ist sie in einer ganz anderen Welt. Mit 9 weiteren Frauen aus Mariupol verbringt Alona Mordig 2 Wochen im Dörfli Gui am Genfersee. Daniel Peterhans und Katrin Boss vom Tamedia Recherchedesk haben die Frauen dort besucht und sich mit der Frage beschäftigt, wie das, was sie erlebt haben, die ukrainische Gesellschaft noch über Generationen wird prägen. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Und bei mir im Studio sind jetzt Aniel Peterhans und Katrin Boss. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Aniel, hallo Katrin.
Hi.
Hi Mirja.
Aniel, Katrin, ihr seid ja vor kurzem nach Gui gereist. Was ist das für ein Ort?
Ein unglaublich schöner, malerischer, idyllischen, wir haben noch darüber diskutiert, fast schon kitschigen Ort. Wir sind natürlich auch gegangen bei schönstem Sonnenschein, blauem Himmel. Das hat das Ganze noch verstärkt. Aber Gui ist am Genfersee, mitten in den Rebbergen, mit Blick auf die Alpen. Also, mega schön.
Also ein idyllischer Ort und ein ziemlich starker Kontrast zu dem, was ihr dort für Gespräche geführt habt.
Ja, total. Also wir haben dort 10 Frauen getroffen. Eben, du hast es gesagt, wir waren in Mariupol im Bunker, gewesen, haben dort wochenlang gelebt unter ganz schlimmen Bedingungen. Sind später in Gefangenschaft gekommen in Russland und sind jetzt in Gui dort gewesen, wo wir besucht haben und haben uns ihre Geschichte erzählt. Und das war wirklich sehr bewegend gewesen, zum Teil.
Eine von diesen 10 Frauen, die ihr getroffen habt, das ist Alona Mordig.
Ich bin Alena Mordig. Ich war Unteroffizierin im Azov-Regiment und bin derzeit aus dem Militärdienst entlassen. Ich habe 120 Tage lang in russischer Gefangenschaft verbracht. Jetzt bin ich zur Rehabilitation in der Schweiz.
Was ist sie für eine Frau? Wie muss man sie sich vorstellen?
Also all die Frauen sind, oder die meisten von diesen Frauen sind Veteraninnen gewesen. Die sind also wirklich im Krieg gewesen. Auch die Alona Mordig. Sie zu beschreiben, finde ich noch schwierig. Sie ist 49. Sie hat 2 Töchter, das kann man sagen. Eine im Teenageralter und eine anfangs 20. Sie hat auf uns eigentlich sehr gefasst gewirkt. Sie ist jetzt auch geschminkt. Sie hat sich Mühe gegeben. Sie hat schön ausgesehen. Sie war eine hübsche Frau gewesen. Man hat aber irgendwie gemerkt, beim genauer Anhören, dass sie Unglaubliches durchgemacht hat. Und man hat ihre, bei ihrem Blick schon ein bisschen angemerkt, dass es ihr eigentlich nicht gut geht. Sie hat eine Traurigkeit in ihrem Blick gehabt, eine Müdigkeit. Ja, einfach bewegend.
Ja, ich habe auch die Traurigkeit hat mich bewegt, wie sie schon versucht hat, uns das zu erzählen. Wir haben sie auch immer wieder gefragt, warum erzählen Sie das jetzt eigentlich? Ist das nicht wahnsinnig schwierig, das nochmal nachzuerzählen? Aber sie hat es erzählt, tapfer. Sie hat gesagt, ich muss das erzählen, weil ich habe das Gefühl, vielleicht bewirkt es etwas, wenn ich das da ein bisschen schildere.
Sie hat ja in den letzten Jahren auch wirklich schreckliche Sachen erlebt, wie ihr sagt. Ursprünglich kommt sie ja aus dem Donbass und der Krieg, der fängt für sie ja schon viel früher an als 2022.
Genau, sie hat uns erzählt, dass sie eigentlich im Krieg ist seit 2014, weil ihr Haus in der Region Donetsk war. Und der Osten von der Ukraine ist schon länger bombardiert worden. 2014 ist ja die Halbinsel Krim völkerrechtswidrig von Russland annektiert worden. Und Alona und ihre Familie sind auf das aber nach Mariupol gezogen. 2017 sind sie und ihr Mann im Azov-Regiment beigetreten, also sind ab 2017 ins Militär. Sie als Unteroffizierin. Das Azov-Regiment ist stark beteiligt gewesen an der Verteidigung von Mariupol, von der Hafenstadt. Es war aber umstritten gewesen am Anfang, weil man gesagt hat, dass es sehr fest von Rechtsextremisten geprägt war. Jetzt aber später sagen die Vertreter, aktuell ist es eigentlich politisch gemischt.
Also man muss sich das ein bisschen vorstellen, jetzt, was Daniel erzählt hat. Oder? Das heisst, weil das hat sie uns eigentlich gesagt, dass sie eigentlich schon 2014 der Zeit im Donetsk immer wieder Alarm hatten, immer wieder im Bunker arbeiten müssen. Also die Frau, wir sind ja jetzt 2024, die Frau hat eigentlich 10 Jahre lang immer wieder im Bunker rein müssen und unter dem müssen leben, unter der ständigen Angst. Und sie hat das ja auch beschrieben, was das heisst, wenn der Alarm kommt, oder also was da in einem abgeht. Und wenn man sich das vorstellt, dass man das 10 Jahre lebt, das ist irgendwie für uns schon unvorstellbar.
Mhm. Der Krieg hat ja dazu geführt, dass sie nicht in der Region Donetsk geblieben ist. Sie ist nämlich mit ihrem Mann und den beiden Töchtern nach Mariupol gegangen. Was hat sie sich von diesem Umzug erhofft?
Mariupol war eine super Stadt früher. Also es tut richtig weh, finde ich, wenn man jetzt Bilder von Mariupol anschaut. Das war eine Stadt mit höherer Lebensqualität. Am Hafen ein reichhaltiges Kulturangebot, Theater, Museen, Festivals, gute Unis. Es ist wirtschaftlich dieser Stadt sehr gut gegangen. Und es hat dort eigentlich schon Sinn gemacht, dass man in Mariupol ein neues Leben anfängt.
Also man hat das Gefühl gehabt, dass sie dort hingeht, um wegzukommen von dem Krieg, oder? Wo sie ja war, seit 2014, also wegzukommen von diesen Bombenalarmen. Und wie du gesagt hast, in einer vibrierenden Stadt eigentlich wieder ein bisschen Normalität zu erleben. Mhm. Und dann ist es dort auch losgegangen.
Genau, es ist dort auch losgegangen, Ende 2022. Man erinnert sich vielleicht noch an die Bilder, greift ja Russland die Ukraine an. Jetzt kommt die Stadt Mariupol eine ziemlich andere Bedeutung über. Für was steht sie später im Ukraine-Krieg?
Die Bilder von der Stadt Mariupol stehen eigentlich wie keine andere für das Ausmaß an Leid und Zerstörung während dem Ukraine-Krieg. Also die Stadt ist nicht nur bombardiert worden, sie ist regelrecht im Erdboden gleich gemacht worden. Und man kann schon sagen, dass die Russen auch besonders schonungslos vorgegangen sind. Sie haben Wohnblöcke, Schulen, Theater, Spitäler angegriffen und mit dem natürlich auch unglaublich viele Zivilistinnen und Zivilisten getroffen.
Am Anfang sind wir herumgerannt, obwohl über uns geschossen wurde. Wir trugen Helme und schusssichere Westen, Waffen, alles war sehr schwer. Wir mussten schnell rennen können.
Und es ist eigentlich auch ein Symbol für den Widerstand, oder? Eben die Leute sind dann, wo es so hoffnungslos geworden ist, in die Stadt, die vorher so schön war, in das Azov-Stahlwerk, in die Bunker gegangen. Das Azov-Stahlwerk, das war eine riesige Anlage, die immer schon die vielen Bunker hatte im Untergrund. Und die haben dann können nutzen. Und dort haben sich Zivilisten und aber auch Soldaten und Soldatinnen haben sich dort geschützt. Und das ist so eine Widerstandsgeschichte, die das Azov-Stahlwerk hat, die wir hier im Westen auch, ich erinnere mich, verfolgt haben täglich, oder? Wie gut können sie sich wehren, wie viel Widerstand können sie leisten. Das ist, wir haben fast mitgefiebert, oder? Darum denke ich, auch der Widerstand dort in Mariupol ist sehr symbolisch für die Zeit dort.
Wenn man jetzt die Geschichte von der Alona Mordek und ihrer Familie anschaut, wo sind sie, wo der Krieg ausbricht im Frühjahr 2022?
Sie sind im Militär, auch der Verlobte von ihrer älteren Tochter ist im Militär, ist auch in dem Azov-Regiment. Sie hatten den Einfall gehabt, dass ihr das erzählt, dass ihr Mann darauf beharrt hat, dass ihre 2 Töchter in die Westukraine gehen, und zwar noch vor dem Ausbruch des Krieges.
Also nur 2 Wochen vor dem Ausbruch des Krieges.
Sehr knapp, ja.
Sehr knapp, ja.
Die sind also eigentlich safe gewesen und die 2 haben müssen ab Front, man kann es nicht anders sagen.
Das heisst, sie sind dort eingesetzt worden, um Mariupol zu verteidigen. Sie sind nachher, haben sich zurückgezogen in den Bunker. Genau, und haben dann dort in verschiedenen Orten von dem Bunkersystem, also vom Azov-Stahlwerk, wie gesagt, ist das eine Riesenanlage, haben sie an 2 verschiedenen Orten, haben sie Dienst da und haben versucht, das Werk und die Zivilisten und Zivilistinnen zu verteidigen.
Ich war dort mit meinem Mann. Sie haben uns sehr stark beschossen. Sehr stark. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, vom Himmel, vom Meer aus, von überall her. Wir hatten große Angst. Wir dachten nicht, dass wir das überleben würden. Wir dachten, wir sterben.
Sie verteidigen also das Azov-Stahlwerk und Mariupol. Wie geht es für Sie denn weiter?
Ja, die beiden sind am Verteidigen, wie gesagt, an verschiedenen Orten in diesem Werk. Und eines Abends hat er können sie besuchen. Sie haben einen schönen Abend miteinander verbracht, hat sie erzählt, und das war aber der letzte gewesen. Am nächsten Tag ist er getroffen worden von einem Splitter, von einer russischen Bombe. Und ja, so hat sie ihren Mann verloren in der schrecklichen Zeit, wo es überhaupt ganz schlimm war. Also sie haben fast kein Essen mehr gehabt, sie haben fast kein Wasser gehabt. Sie hat auch erzählt, wie sie eigentlich alles den Zivilisten haben wollen geben oder möglichst viel. Weil dort unten hatten sie Kinder und Schwangere und die haben praktisch nichts mehr gehabt. Oder? Und die Soldaten haben ihnen gegeben, was sie haben können geben. Und so haben sie ausgehalten, bis es einfach nicht mehr gegangen ist.
Der Krieg, der trifft sie also von Anfang an recht heftig. Ein Tag, wo sich der Alona Mordic aber auch besonders eingeprägt hat, ist der 8. Mai 2022. Der Krieg ist dort etwa seit 2 Monaten am Laufen. Was passiert jetzt an diesem Tag im Stahlwerk von Azovstal?
Man hat sich natürlich gefragt, was ihr besonders in Erinnerung geblieben ist von dieser Zeit im Bunker. Und sie hat immer wieder gesagt, der 8. Mai hat sie gebracht, weil dort wieder die Nachricht kam, es folgt ein Bombenangriff. Achtung, macht euch bereit. Und jedes Mal, wie auch am 8. Mai, hat sie einfach gedacht, shit, das war es gewesen. Oder das ist, jetzt werden wir getroffen und wir verlieren unser Leben. Und an dem 8. Mai hat auch die Bombe sehr, sehr heftig eingeschlagen. Alona Mordic selber ist auch getroffen worden. Es sind Dutzende von Menschen gestorben. Und sie hat ihr Bewusstsein verloren und hat uns sehr anschaulich erzählt, wie sie dann wieder aufgewacht ist, inmitten von Leichen gelegen ist und dann kleine Finger können bewegen, dass die anderen Soldaten, die noch gesucht haben, gesehen haben, okay, da lebt noch jemand. Und so hat sie dann schliesslich eigentlich gerettet werden.
Auf unseren Schutzbunker fiel am 8. Mai eine Luftbombe. Mhm. 70 Leute sind gestorben, nur wenige von uns sind übrig geblieben. 14 Leute haben überlebt.
Wie geht es denn nach dem Angriff für die Alona Mordic weiter?
Die Alona war insgesamt etwa 86 Tage in diesem Bunker. Sie ist immer hoffnungsloser geworden für die Soldaten und Soldatinnen, aber auch für die Zivilisten dort unten. Die Russen haben den Angriff verstärkt, sind immer näher gekommen. Irgendwann mussten sie aufgeben. Der Präsident Volodymyr Zelensky hat dann eigentlich das Aufgeben befohlen. Er hat den Soldaten gesagt, sie sollen sich ergeben. Und das hat auch die Alona betroffen. Also sie ist dann abgeführt worden sozusagen. Die sind in den Bus verfrachtet worden, die Leute aus dem Regiment, und sind dann in die Gefangenschaft, die russische Gefangenschaft, gefahren worden.
Was hat euch Alona Mordic über das Leben in russischer Gefangenschaft erzählt?
Ja, sie hat uns zum Beispiel erzählt, dass es einfach sehr eng war.
Wir waren sehr viele. Wir bekamen eine Zelle für 6 Personen, aber wir waren 28 Personen. Sehr, sehr viele. Ja, in einer Zelle. Wir haben auf dem Boden geschlafen.
Sie hat auch erzählt, dass sie zum Teil Wasser trinken musste, das dreckig war. Dass sie müssen Porridge essen die ganze Zeit, dass sie fast keinen Auslauf hatten, nicht können rumlaufen. Andere Frauen, aber ich nehme an, ihr ist gleich gegangen, haben auch erzählt, dass sie sich irgendwie einmal in der Woche können waschen konnten.
Alle 7 bis 10 Tage durften wir duschen. Nach draußen gehen durften wir auch nur sehr selten. 20 bis 30 Minuten vielleicht, alle 10 Tage. Es war 40 Grad heiß.
Und wenn man sich vorstellt, nach 120 Tagen in russischer Gefangenschaft verliert man total die Hoffnung. Sie hat überhaupt keine Hoffnung mehr gehabt. Vor allem auch, weil sie eben eine Soldatin war in dem Azov-Regiment. Und die Russen hassen, man kann es nicht anders sagen, die Soldatinnen und Soldaten vom Azov-Regiment. Und sie hat gedacht, hey, wir werden die nicht freigelassen. Oder wenn, dann werden wir nach Moskau gekarrt und uns steht ein Prozess bevor.
Wir waren wie in einem Vakuum. Sie sagten uns, dass die Ukraine uns abgeschrieben hätte, dass Präsident Zelensky uns nicht mehr will, dass wir nicht mehr gebraucht werden, dass uns niemand mehr braucht und dass sie bereits die ganze Ukraine okkupiert hätten.
In diesem Unwissen sind ja dann auch eines Tages quasi alle Frauen in diesem Bunker zusammengerufen worden. Auch das hat sie euch erzählt. Was ist jetzt mit ihnen passiert?
Der Luna Mordic erinnert sich an Handschellen, die sie anlegen musste, an eine Augenbinde, dass sie nichts sieht. Sie mussten stundenlang Bus fahren und den Bus immer wieder wechseln. Und sie hatten keine Ahnung, wo sie hinkommen und was mit ihnen passiert. Wie ich vorher schon gesagt habe, sie hatten das Gefühl, sie kommen auf Russland, werden verurteilt. Schlussendlich war es dann aber gleich ein Gefangenenaustausch. Laut ihren Infos sind bei ihrem Gefangenenaustausch ungefähr 200 Ukrainerinnen und Ukrainer in ihre Heimat gelassen worden und ein russischer Mann, ein prorussischer Ukrainer, konnte nach Russland.
Aniel Gatrin, das alles, was ihr erzählt habt, das ist ja vor gut 2 Jahren passiert. Warum sind Luna Mordic und die anderen Frauen aus Mariupol jetzt am Genfersee?
Das ist passiert auf privater Initiative von einer Ukrainerin, die in Genf lebt. Die heisst Natalia Kolodnitska. Und das ist spendenbasiert, das Projekt namens ERA-Band. Und die Ukrainerin hat ein Haus in Gui gemietet. Und die wird dort eigentlich während der ganzen Zeit unterstützt von ukrainischen Flüchtlingen, die Ausflüge organisieren, die für Betreuung da sind. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Erholungsmöglichkeiten wie Schwimmen im Genfersee, Yoga, Meditation, Wandern. Sie sind aber auch schon in der Schokofabrik Gaillé gewesen und besuchen oder im Charlie Chaplin Museum. Also relativ coole Sachen, die sie dort machen.
Mir gefällt hier wirklich alles. Die Landschaft, der See, die Berge, die Natur. Alles ist einfach unglaublich. All das hilft mir, die Gefangenschaft und Azovstal zu vergessen. Wenn ich reise, mir das alles ansehe, die Natur genieße, in den Bergen wandere, vergesse ich ein wenig von dem, was mir passiert ist.
Also man hat auf der einen Seite eben vielleicht ein bisschen die idyllische Schweiz, also fast ein bisschen touristisches Programm, und auf der anderen Seite eben die Erinnerungen. Die Luna Mordic, sie hat ja wirklich schlimme Sachen erlebt, ihr habt das auch erzählt. Wie kann man sich überhaupt von so etwas erholen?
Das haben wir sie auch gefragt. Wir haben gefragt, kann man das überhaupt verarbeiten, was sie da erlebt haben? Und sie haben das eigentlich nicht viel dazu können sagen. Sie hat die Schulter gezuckt und gesagt, ja, weiß eigentlich auch nicht. Aber es hat uns eigentlich umgetrieben, die Frage. Darum sind wir auch mit Psychologen und Psychologinnen geredet, mit verschiedenen Experten. Wir haben ein bisschen weniger genau wissen, was passiert da eigentlich mit diesen Menschen.
Was haben die euch erzählt?
Also ich habe mit einem Experten geredet, der sehr viel Erfahrung hat mit Traumatherapien bei Flüchtlingen, also bei Leuten, die aus Kriegen kommen und geschädigt sind. Und er hat natürlich schon gesagt, wenn ein Krieg weitergeht, dann vertieft sich das, oder? Also das ist eigentlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie kann man dann überhaupt das Trauma verarbeiten, wenn es einfach immer weitergeht, wenn es immer noch schlimm ist, oder? Wenn es nicht, sagen wir, eine Ruhe einkehrt, wo man mal anfangen zu verarbeiten, sondern es geht einfach immer weiter. Und er hat natürlich bestätigt, dass das die Situation verschlimmert. Es vertieft, es chronifiziert, es nistet sich so ein bisschen richtig im Leben ein von diesen Menschen, die schlimmen Bilder, die schlimmen Erlebnisse, die Töne, die Sirene die ganze Zeit, so hat er es beschrieben.
Und was mir auch noch geblieben ist, ich habe mit einer Psychologin geredet, die aus der Ukraine selber kommt, jetzt aber nicht mehr dort wohnt. Und sie hat gesagt, also, was sich auch einnistet, ist zum Beispiel die Wut, oder? Das Rachegefühl, dass man einen Hass hat, zum Beispiel auf Russland, aber auch auf die Weltbevölkerung, die irgendwie scheint einfach nur zuzuschauen, oder? Und da muss man natürlich auch psychologisch aufpassen, dass man den Hass nicht weitergibt, Generationen.
Mhm. Luna Mordic hat vorhin gesagt, ihr helft jetzt das schon, ein bisschen zu vergessen, was passiert ist, wenn sie da so die Natur geniessen können und in den Bergen können gehen wandern. Wenn man das aber so anschaut, ist sie ja ein Fall von Tausenden. Die 10 Frauen, die jetzt in Gui sind, sind eigentlich sehr eine kleine Minderheit von allen Betroffenen. Sie haben jetzt so eine Art Auszeit. Was haben eure Expertinnen gesagt? Wie sinnvoll ist das überhaupt?
Also der Experte, den ich mit ihm geredet habe, der hat dort ein bisschen Zweifel. Also er hat den Eindruck, dass das erstens sehr kurz ist und die natürlich die Erlebnisse und die Gefühle und die Ängste alles mit sich nehmen da, die sind ja da nicht weg. Eine Pause davon gibt es eigentlich nicht, oder? Und vor allem, dass es ihnen auch, es kann, es muss nicht, es ist in jedem Fall individuell natürlich, aber dass es kann, wenn man dann da die schöne, heile Welt sieht und sieht, wie gut es den Menschen da geht, wie sicher die alle sind, dass man die Ungerechtigkeit so stark spürt, oder? Warum bin ich in der Ukraine geboren? Warum töten draussen meine Freunde und Freundinnen und ihr da habt so eine heile Welt? Und ihr da macht auch nicht wahnsinnig viel für uns, sondern ihr schaut uns eigentlich ein bisschen zu in dem Elend.
Mhm. Ja, und dann spannend habe ich gefunden, dass zwei Wochen, das ist nichts, oder? Also wir wollen das nicht abspielen. Es ist eine tolle Möglichkeit für die Frauen. Und die sind das auch mega am Schätzen gewesen. Das haben wir gemerkt, es hat ihnen sichtlich gut an. Und gleichzeitig geht das natürlich viel länger. In zwei Wochen ist überhaupt nichts gelöst. Oder? Das ist jetzt ein elend langer Prozess, wo die Ukraine drin steckt und die ganze Welt drin steckt. Und die Psychologin, die ich geredet habe, die hat gesagt, etwas, was jetzt einfach mega helfen würde, ist, dass man das Leid einfach mal anerkennt. Oder dass man den Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt in dem noch mitten drin sind, einfach zulässt und sagt, ja, ihr macht gerade Schreckliches durch. Und wir können euch vielleicht jetzt gerade nicht helfen sofort, aber wir wissen, dass das für euch schrecklich ist und das hilft.
Die Aufarbeitung, du sagst es jetzt auch gerade, wird aber natürlich länger dauern wie zwei Wochen. Welche Unterstützung gibt es denn ganz allgemein für Betroffene von diesem Krieg? Wie sieht da die Versorgung aus?
Das ist mega unterschiedlich. Also die Ukrainerin, die jetzt eben in Singapur lebt, die musste flüchten auf Singapur. Das ist ein ganz kleines Projekt, das die gegründet haben. Das sind eigentlich vier Frauen, die im Kernteam sind und die machen so Online-Beratungen. Die Nachfrage, also die ist riesig, sie wird mega genutzt und die haben auch auf Telegram so Gruppen, wo sie einfach mal ihren Landsleuten so ein bisschen zeigen, hey, wir sind da, wir machen ihren Samstag irgendwie ein Group Counseling und ihr könnt kommen und das gibt schon eine gewisse Stabilität in dieser Zeit von totaler Unstabilität, dass du wüsstest, okay, am Samstag hätte ich die Möglichkeit. Und das ist aber, also das langt nicht, oder?
Ich habe auch noch interessant gefunden mit dem Experten, der Spezialist hier in Zürich, den ich geredet habe. Der hat gesagt, man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass alle ganz schwer traumatisiert sind. Es haben vielleicht ganz viele Millionen schwierige Sachen erlebt. Aber da gibt es eine Art Pyramide. Es gibt unten eine grosse Menge von Leuten, die vielleicht Schwieriges erlebt haben, aber damit können umgehen können. Vielleicht auch im Gespräch in der Familie oder so. Dann gibt es in der Mitte Leute, die vielleicht ein bisschen schwer belastet sind und eine gewisse niederschwellige Hilfe brauchen. Und dann gibt es oben die Spitze von denen, wo es einfach ganz schlimm geht und die wirklich professionelle Hilfe brauchen und über längere Zeit vielleicht. Und es gibt so ein Projekt, das heisst Step-Care-Modell, also wo Leute, Laien, ausgebildet werden in die Kriegsgebiete. Das macht man an anderen Orten, das ist die Ukraine noch nicht im Gang, könnte aber kommen, wo man so Laien ausbildet, um noch die Triage zu machen, um herauszufinden, welche sind die, die jetzt wirklich dringend Hilfe brauchen, und zwar schnell und professionell und so weiter. Und ich glaube, das wäre etwas, also das hat der Spezialist auch gesagt, das wäre vielleicht auch etwas, was die Schweiz ein bisschen leisten könnte. Also dass man, ich glaube, da braucht es Hilfe von außen, oder? Dass Länder rundherum die Traumatisierung, die dort stattfindet, die Gefahr, dass das jetzt vielleicht auf die nächste Generation und so weiter geht, dass man das erkennt und sich Gedanken macht, wie können wir als Außenstehende in dem helfen.
Was man konkret machen kann, das ist ja die eine Frage. Die andere Frage ist ja die ganz allgemeine, was denn die vielen Traumatisierungen eigentlich mit der Gesellschaft machen. Also konkret, was bedeutet das für die ukrainische Gesellschaft?
Ein unglaublicher Marathon von Leid. Also die Psychologin hat mir gesagt, dass es jetzt erstmal einen Tsunami an Tränen braucht. Also einfach mal Grief.
One of the ways I think, I genuinely believe, to prevent transgenerational trauma and hatred is actually grief. Grief means that you are going through different emotions, through different feelings, that you are acknowledging the loss that you have experienced. Yeah, and crying. Mm. I think we will need to cry really like oceans of tears.
Das Leid anerkennen, brüllen, trauern. Und dann braucht es Frieden individuell, weil eben die, wie Katrin gesagt hat, die Trauer ist so bei allen unterschiedlich oder das Trauma so unterschiedlich gross bei allen. Und dann braucht es bei allen eigentlich wie eine Lösung, die eigentlich man gerade fassen kann. Das heisst, sie raten zum Beispiel in den Einzeltherapien, die sie macht, um nur bis ans Tagesende zu schauen. Also zum sagen, okay, was würde ihr heute helfen? Man weiss nicht, wenn der Krieg fertig ist. Man kann nicht in die Zukunft blicken. Was hilft dir heute? Wie kannst du heute anderen helfen? Zum Beispiel mit einem SMS an einem Freund. Man muss leider ein bisschen anfangen.
I cannot stop the war. I cannot, you know, influence these big decisions and high levels, but I can do my work. I can help someone. I can reach out to my friend and ask, you know, hey, how are you doing? I can write something.
Also was mich auch sehr eindrückt hat im Gespräch mit dem Experten, ist eben, dass man auch wenn der Gegner so klar benannt ist, wie jetzt die russischen Invasoren, dass selbst dann, wenn man traumatisiert wird durch Kriegsverbrechen, durch schlimme Erlebnisse, dass psychisch kranke Menschen stigmatisiert werden oder sich selber als Schwächling sehen oder sie fühlen sich als Aussenseiter und haben Mühe, damit zu reden. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass die Leute aus Mariupol oder aus dem Azovstalwerk, das sind eigentlich Helden und Heldinnen, die sind dort daraus rausgekommen, am Schluss halt, haben sich müssen ergeben, aber doch eigentlich als Helden und Heldinnen. Und man will die als Helden und Heldinnen sehen und nicht als schwer krank, psychisch kranke Menschen. Weil psychische Krankheit eigentlich immer noch ein grosses Stigma hat. In unserer Gesellschaft eigentlich auch da, aber sicher auch in der Ukraine, so wie er es erfahren hat. Und dass das vielleicht auch ein Schritt ist, wo die ukrainische Gesellschaft, aber auch wir machen, dass man die Menschen wirklich annimmt, dass man die Traumas annimmt und dass man sie nicht verdrängt, sondern dass die Menschen, wie soll ich sagen, nicht in die Ecke gestellt werden, dass sie aufgenommen werden in der Mitte der Gesellschaft. Und das ist sicher eine sehr schwierige Aufgabe, wo ein Land, wo im Krieg ist, hat.
Und wenn ich euch so zulasse, dann ist das auch ein Thema, das die Ukraine noch wird über sehr lange Zeit beschäftigen.
Ja.
Auf jeden Fall, wie der Krieg weitergeht. Eben, wie wir am Anfang gesagt haben, da schließt sich jetzt der Kreis von unserem Gespräch. Der Krieg geht weiter, vieles kann nicht verarbeitet werden. Oder auch wenn man Ansätze von Verarbeitung vielleicht merkt selber, dann passiert das nächste Drama, das nächste Elend, der nächste Freund stirbt, was auch immer. Das ist wirklich nicht sehr kompliziert, sich vorzustellen, dass das unglaublich schwierig ist.
Wie geht es denn jetzt für Alona Mordig und die 9 weiteren Frauen aus Mariupol weiter, die gerade die 2 Wochen in Kyiv verbringen? Was erwartet sie nach dieser Zeit in der Schweiz?
Sie gehen wieder zurück in die Ukraine. Also man muss auch sagen, sie wollen wieder zurück in die Ukraine. Sie haben mega schön gesagt, dass daheim bleibt das daheim. Und das ist die Ukraine. Sie haben auch immer noch Hoffnung, um den Krieg zu gewinnen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Einzelne, was uns mega erstaunt hat, haben gesagt, sie wollen zurück wieder in die Armee. Müssen sich aber, wo wir ein bisschen nachgefragt haben, haben sie gesagt, ja, nein, wir haben schon Schiss. Wir müssen uns zuerst noch ein bisschen erholen und nachher wollen sie aber wieder kämpfen. Und zum Beispiel im Fall von Alona Mordig, sie hat gesagt, sie hätte eigentlich auch nicht aufhören in der Armee, im Militär. Aber ihre 2 Töchter haben sie gebeten, doch nicht mehr zu gehen. Und sie hat gefunden, als Mutter, hey, ihre Kinder haben schon wieder Vater verloren. Sie will das ihnen jetzt nicht auch noch antun und sich noch mal in Lebensgefahr bringen.
Ich hatte den Eindruck, auch bei diesen Gesprächen oder bei diesen Erzählungen, dass sie zurück im Krieg wollen, dort zeigt sich ein wahnsinnig starker Konflikt, der in der Gesellschaft herrscht in der Ukraine. Nämlich zwischen denen, die im Krieg sind, die kämpfen, und denen, die in einem Teil des Landes oder sogar im Ausland leben und nicht kämpfen. Das ist eine riesige Spaltung, das ist ein grosses Problem in der Gesellschaft dort. Und ich glaube, es ist einfacher zu sagen, ich gehe zurück in den Krieg, als zu sagen, nein, ich gehe jetzt in den Westen von der Ukraine, wo es sicher ist. Für viele Leute ist das eine Art, wie sie das Land verraten. Also ich glaube, das ist ein innerer Konflikt, den viele haben und auch ein innergesellschaftlicher Konflikt, der immer stärker wird. Das haben die Frauen auch so gesagt.
Danke vielmals, Aniel, und danke vielmals, Katrin, für das Gespräch.
Bitte.
Danke dir.
Wer noch die ganze Reportage aus Kyiv will nachlesen und auch ein Video von der Alona Mordig will sehen, man findet beides bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken das auch noch im Episodenbeschreib. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Aniel Peterhans und der Katrin Boss vom Tamedia Recherchedesk. Die Übersetzungen von Alena Mordig kommen von Sascha Britzko. Die Stimme ist von Alexandra Arecker. Und produziert wurde ist die Folge von Noah Fendt. Die nächste Folge von uns, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.